Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel auf die um die Zukunft der Agenturen gehen. Wir unterhalten uns nämlich darüber, was die digitalen und ich nehme es mal vorweg, Monopolisten und Oligopolisten am Geschäft der Agenturen abzwacken können. Und dazu bin ich mit Martin André verabredet. Hallo Martin.
Hallo, schönen guten Morgen.
Für all die Leute, die dich noch nicht kennen, für all die Leute, die noch nicht deine Bücher gelesen haben, du bist Medienwissenschaftler, du hast eine Professur und du hast ein spannendes Buch geschrieben, was ich wieder mal, ich hoffe, das ist okay für dich, mit dem Wirken der digitalen Monopolisten beschäftigt. Wenn ich das bisher so richtig zusammengefasst habe, magst du mal erklären, was du unter diesen digitalen Monopolisten verstehst? Erstmal so ein bisschen allgemeiner und dann werden wir spezieller.
Klar, also erstmal würde man ja aufs Internet schauen und denken, das ist ganz vielfältig. Wir wissen auch, dass in Deutschland 17,7 Millionen verschiedene Domains kostenpflichtig registriert sind. Ja, da würde man ja erstmal sagen, ja, Vielfalt ist doch total toll unter digitalen Bedingungen, aber das ist leider eine Fata Morgana, denn entscheidend ist eben nicht, wie viele Angebote es gibt, ja, sondern wo überhaupt die Nutzung ist. Das ist übrigens nur ganz schwer wissenschaftlich rauszukriegen, weil das kann man nur wissenschaftlich klären, wenn man den gesamten Traffic vermisst. Das ist einerseits schwierig, weil es so viele Angebote gibt, das habe ich ja schon gesagt. Es ist aber auch schwierig, weil die Leute an ganz unterschiedlichen Endgeräten unterwegs sind und das ist eine Messung, die wir schon vor Jahren gemacht haben, wo wir eben zeigen konnten, dass der ganze Traffic, also die ganze Nutzung eben nur auf ganz, ganz wenigen Webseiten ist.
Auch darüber hast du publiziert, richtig?
Genau, also auch mehrere Bücher mittlerweile. Das bis heute ist das die Referenzmessung für den deutschen Markt. Das Buch heißt Atlas der digitalen Welt und dass eben eigentlich das ganze Rest-Internet, sage ich mal, ein großer Friedhof ist, in dem gar keine Nutzung mehr drin ist. Und tatsächlich ist das natürlich auch das, was alle Felder und alle Akteure draußen erleben. Das heißt, typischerweise gibt es ja so zwei Wege, die ich gehen kann in der digitalen Welt. Entweder ich versuche mich selbst durchzuschlagen, egal ob ich jetzt ein eigenes journalistisches Angebot habe oder einen eigenen Webshop betreibe und so weiter und so fort. Aber dann merken die Akteure halt, wie schwierig das ist, dass sie nämlich meistens in diesem riesengroßen Friedhof legen, in dem ja schon gar kein Traffic mehr drin ist. Ja, und wenn ich das nicht tue, dann gehe ich typischerweise dahin, wo die Plattformen sind. Ich sage, ich muss dahin gehen, wo der Traffic ist. Dann bin ich eben bei YouTube oder ich bin bei Amazon und so weiter und so fort. Dann ist es typischerweise so, dass man entweder gratis arbeitet für diese Tech-Monopolisten oder aber fast kein Geld mehr verdient. Und das ist natürlich genau das Problem unter Monopolbedingungen, dass wir alle abhängig sind, dass wir alle nicht mehr frei sind.
Das ist ja auch ein Problem für dich, nicht wahr? Weil deine Bücher kann man ja auch bei Amazon kaufen. Du kommst ja daran auch nicht vorbei.
Völlig richtig. Und die Schweinepriester von den Tech-Konzernen, die mich natürlich gut kennen, werfen mir das auch am liebsten vor. Ne? Die sagen, also hat hier der Chef Deutschland von YouTube schon auf einer Konferenz gesagt, ja, der Martin André, der verkauft seine Bücher ja auch über Amazon. Und da merken wir, wie schlimm das eigentlich ist, denn tatsächlich ist das so, das darf man mir auch gerne vorwerfen, aber wenn ich mir halt anschaue, der Anteil der Verkäufe von Büchern über digitale Kanäle ist natürlich Amazon 80-90%. Das heißt mit anderen Worten auch, wenn man nicht auf Amazon ist, kann man natürlich auch viel weniger Bücher gegen die Tech-Konzerne verkaufen. Das heißt auch, wir können uns ja mal gerne vorstellen, wie würde das denn aussehen, wenn wir diesen Diskurs gegen die Tech-Konzerne in der digitalen Welt führen würden, ohne dass wir Tech-Plattformen verwenden würden. Da sehen wir sofort das Problem der Monopole, sehen eigentlich auch schon, wie schrecklich das Problem ist.
Lass uns noch mal einen ganz kurzen Schlenker drehen, auch was dein Buch angeht, dein aktuelles Buch, weil du verknüpfst ja dort die digitalen Monopole mit der Politik. Ne? Das Buch, von dem ich spreche, und noch mal eine Kaufempfehlung dazu, ist Der Krieg der Medien. Du verknüpfst es ja mit der Politik und gerade mit dem, was so populistische Parteien anbieten. Kannst du das nochmal, diesen Zusammenhang nochmal bitte darstellen?
Klar, auch da ist es so, dass wir eigentlich einer Fehleinschätzung aufgesessen sind. Also die Fehleinschätzung lautet typischerweise, die wären früher so da in Kalifornien ja eher so links gewesen und dann hätten sie sich Trump aber unterordnen müssen. Und das ist tatsächlich eigentlich in dieser Engführung falsch. Tatsächlich waren die Tech-Konzerne immer schon rechtslibertär. Ja? Das heißt, sie haben zum Beispiel immer Positionen vertreten, wonach der Staat sich ins Internet nicht einmischen sollte, wonach sie angeblich eine neue Art von Freiheit den Menschen bringen, die aber gleichzeitig die demokratische Freiheit des demokratischen Staates erodiert und abbaut. Sie haben, seitdem sie existieren, rechtsstaatliche Prinzipien abgelehnt. Sie haben intentionale Gesetzesübertretungen begangen und in ihrem ganzen Vorgehen eigentlich ja die Grundlagen des demokratischen Staates immer sehr stark angezweifelt. Da gibt es übrigens ganz tolle Studien auch zu. Da würde ich nur mal empfehlen, das Buch Cyber Libertarianism von David Golombia zuzulesen. Der hat das auf 400 Seiten mal im Detail dargestellt. Ja, und deswegen sollten wir auch gar nicht von einer Unterordnung sprechen, sondern von einer freudigen Koalition, die sie eingegangen sind, die Tech-Konzerne mit der Trump-Regierung, die natürlich vor allem darauf beruht, dass sie gemeinsam sozusagen die Gewaltenteilung des demokratischen Staates abzubauen, Checks and Balances abzubauen, all das, was man so unter Marktregulierung versteht, gemeinsam gegen die EU vorzugehen, die sie natürlich auch stören beim ungehinderten Geldverdienen und bei der ungehinderten Machtakkumulation. Und das ist eigentlich das neue Wargame. Und die sind jetzt mittlerweile natürlich längst so weit, dass sie eben auch auf europäische Partner zugreifen. Diese Partner kennen wir alle. Das ist die AfD in Deutschland. Die sind ja im besten Austausch. Wir erinnern uns auch an den Wahlkampf, wo ja Elon Musk aktiv die AfD unterstützt hat. Aber
auch andere. Elon Musk hat ja jetzt auch gerade dazu aufgefordert, dass die Nationalstaaten wieder mehr Macht haben. Ne? Und ich fand's,
ja, genau.
Und ich fand's total erstaunlich, dass bei der Zeremonie, als Trump eingeführt wurde, wirklich alle Tech-Konzerne da in der ersten beziehungsweise zweiten Reihe waren.
Ja, ich fand es weniger erstaunlich. Und ich glaube, David Golombia, der ja leider verstorben ist, aber wenn er es noch hätte erleben können, wäre auch nicht erstaunt gewesen, denn wie gesagt, dieses rechtslibertäre Playbook der Tech-Ökosysteme, das ist eigentlich schon seit mindestens 15 Jahren ist das wissenschaftlich beschrieben und wir haben es eben leider nur nicht sehen wollen.
Die Politik will es ja auch immer noch nicht sehen, oder? Wenn als vor ein paar Wochen ein neues Rechenzentrum von Google, als der Grundstein gelegt wurde, da waren ja alle irgendwie ganz froh, dass Google jetzt irgendwie auch nochmal in Deutschland einen draufsetzt.
Ja, also das ist auf der einen Seite natürlich der Wahnsinn und das sollten wir auch zu Recht anprangern. Ich bin aber auch ein Freund von Fairness. Das heißt, natürlich können wir zu diesem Thema Politik-Bashing betreiben, aber die Politik kann eigentlich immer nur Themen aufgreifen, die in der Öffentlichkeit, in dem öffentlichen Diskurs vorbereitet worden sind. Und da müssen wir eigentlich uns ja eingestehen, dass das wirklich katastrophal ist, wie Journalismus, Wissenschaft und eigentlich alle Akteure in der Öffentlichkeit dieses Thema nicht gesehen haben, 15 Jahre lang nicht gesehen haben. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass wir bis heute niemanden haben, der zum Beispiel auf die Idee kommen würde, wegen der Zerstörung von unserer politischen Öffentlichkeit, was ja auch ein Riesenthema für die Pressefreiheit ist, zum Beispiel vor Tech-Konzernen mal demonstrieren zu gehen. Und wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, gab es da jemals Demos, möchte ich noch daran erinnern, dass wir noch 2018 Demonstrationen hatten, aber wohlgemerkt, wo Netzaktivisten gemeinsam mit Leuten aus Tech-Konzernen damals gegen die angebliche Zensur demonstriert haben, wobei es ja damals nur darum ging, dass man versucht hat, Urheber und Urheberinnen, Künstler und Kreative zu schützen vor dieser unglaublichen Übermacht der Tech-Konzerne. Und wir waren tatsächlich so geblitzdingst von den Tech-Konzernen, dass wir tatsächlich für die Interessen der Tech-Konzerne auf der Straße demonstriert haben und gesagt haben, wenn das umgesetzt wird, was die Politik da machen will, dann wird das Internet, wie wir es kennen, abgeschafft. Daran erkennt man, dass es eben nicht nur ein Politikproblem ist, sondern dass es ein ganz massives Erkenntnisproblem ist und da kommen wir alle nicht gut weg.
Martin, lass uns nach dieser etwas allgemeineren Darstellung darüber bitte reden, was das Ganze für Agenturen bedeuten kann. Du hast dich letztens darüber bei LinkedIn, was das Mediathema, wenn ich richtig in Erinnerung habe, angeht. Aber auch solche Leute wie Mark Zuckerberg haben ja gesagt, ich überspitze es mal, glaube ich, ein bisschen, oder vielleicht ist es gar nicht überspitzt, Agenturen braucht man in Zukunft gar nicht mehr, weil wir machen die Kreation über KI und wir wissen eh, wo Leute Kaufimpulse brauchen und die setzen wir. Habe ich das halbwegs richtig zusammengefasst?
Ja, also ich kann das auch gerne nochmal erklären. Im Prinzip ist es ja so, dass die Tech-Konzerne mit unterschiedlichen Märchenerzählungen immer rausgegangen sind, die auf angeblichen Partnerschaften basieren. Ja, also ich mache mal ein Beispiel. Die Tech-Konzerne haben immer erzählt, zum Beispiel Google, dass wir ja nur relevante Webseiten bauen müssten. Und wenn die relevant sind und interessant sind für die Menschen, dann werden sie halt von Google auch gefunden. Und Google macht eigentlich gar nichts anderes, als den Traffic dann eben zu verteilen. Das war damals die Partnerschaft. Ja. So, wir wissen ja alle, was mittlerweile passiert ist. Das heißt, erstmal ist da eine ganze Wissenschaft draus geworden, SEO, wie ich das eigentlich hinbekomme, dass Webseiten dann von Google wahrgenommen werden. Ja, aber was passiert jetzt gerade? Erstens haben wir schon seit Jahren die Situation, dass Google die Inhalte teilweise nutzt, ohne dass zum Beispiel Presseinhalte dafür vergütet werden. Und jetzt steht oben noch quasi eine KI-Zusammenfassung von diesen Inhalten, die auf diesen angeblichen Partnern ja beruhen, was wieder dazu führt, dass laut den aktuellen wissenschaftlichen Studien, die es da gibt, der Traffic bei den Leuten, die diese Texte abfassen, also bei den Publishern unten, kommt zwischen 20% und 50% weniger Traffic an. Ist natürlich eine Katastrophe für die. Was ist also passiert? Google hat 10, 15 Jahre Märchen erzählt, dass es irgendeine Art von Partnerschaft gibt zwischen der Suchmaschine, die ja nur eine Verteilstation ist, und den Partnern, die den Content herstellen, die Texte schreiben, Inhalte fabrizieren und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, dass es eine extreme Machtasymmetrie gibt, denn Google monopolisiert natürlich den Zugang. Und jetzt ist Google in der Lage, diese Sachen selbst zusammenzufassen und quasi oben die Aufmerksamkeit selbst zu halten und den Traffic quasi gar nicht mehr an die Content-Lieferanten weiterzuleiten. Und dann merken wir, was aus solchen Partnerschaften passiert. Das heißt, die Partnerschaft wird sofort dann aufgelöst von den Monopolisten, wenn die nichts mehr von denen kriegen und wenn sie es auf irgendeine Art und Weise selber machen können. Und genau das Gleiche ist natürlich die Vorhersage für alle möglichen Geschäftsmodelle, die momentan in Agenturen laufen. Also ein typisches Beispiel Ja, momentan ist natürlich schon die Situation so, dass die großen Mediengattungen durch Monopolisten besetzt sind. Das heißt, erstmal die ganze bezahlte Werbung, die geht nicht mehr an Tausende von Unternehmen wie früher, sondern die geht hauptsächlich eben an Alphabet und Meta. Und weil sie sich das schon vollständig besorgt haben, können sie jetzt natürlich hingehen und können in Zukunft sagen, okay, wir kreieren euch sozusagen auch noch die Werbung dazu. Wir wissen sowieso, wie wir die Werbung am besten ausspielen. Das war ja auch ein Agenturgeschäftsmodell. Bucht das hier über unsere KI-basierten Ausspielungsmodelle. Und dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, ob das jetzt 5 Jahre oder 10 oder 20 sind, ist ja egal, wie die sich diesen ganzen Kuchen holen können. Und das ist ja auch gar nicht eine Verschwörungstheorie von mir, sondern Mark Zuckerberg hat es ja sogar selbst gesagt. Ja, und deswegen braucht man sich übrigens nur mal die Aktienkurse anschauen. Das heißt, man kann sich zum Beispiel Aktienkurse von großen Netzwerkagenturen anschauen, wie die so laufen, und kann ja mal hingehen und sich anschauen, wie Alphabet und Meta da im Vergleich funktionieren. Das heißt, die Investoren und Kapitalmärkte, die verstehen das, was hier passiert, dass die Tech-Konzerne sich das Agenturgeschäft holen. Und die haben übrigens längst auch ihre Entscheidung getroffen. Das heißt, wir können das bejammern, wir können das schade finden, wir können aber auch sagen, hey, es gibt immer noch irgendwelche Player, die Innovationen finden und Möglichkeiten, dann auch irgendwie über die Runden zu kommen. Aber die Kapitalmärkte haben die Entscheidung längst getroffen, denn die Kapitalflüsse gehen ganz klar zu den Tech-Konzernen.
Ich würde noch mal gerne ein bisschen genauer von dir bitte verstehen wollen, was heißt denn das für Agenturen? Und vielleicht können wir mal splitten zwischen Media-Agenturen und den Kreativagenturen, und das ist jetzt mal sehr, sehr weit gefasst. Das heißt, auch die Kreativagenturen werden ein Stück des Kuchens oder ein größeres Stück des Kuchens, wenn ich sie richtig verstanden habe, an die Tech-Unternehmen verlieren, weil die Kreativarbeit über deren Algorithmen läuft.
Genau, und natürlich ist es auch so, wenn wir in die Zukunft blicken, dass die Tech-Konzerne hier natürlich alle, sag ich mal, Hebel in der Hand halten. Jeder, der weiß, wie KI-Technologien entwickelt werden, der versteht erstmal, dass man das je besser machen kann, desto mehr Zugang man zu Texten, Bildern, Videos und dergleichen hat. Niemand hat mehr Zugänge als die Tech-Konzerne. Das heißt, die können das erstmal natürlich beliebig ausschlachten, zumal wir Nutzer und Nutzerinnen natürlich auch noch ironischerweise die Nutzungsrechte an den ganzen Bildern, die wir da hochgeladen haben, an die Tech-Konzerne abgetreten haben in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ja.
Aber hat
Das
hier nicht
bedeutet.
irgendwie ein chinesisches Unternehmen vor einiger Zeit gezeigt, dass man gar nicht so viele Materialien und Bilder und sowas braucht?
Das mag sein, aber jetzt ist doch erstmal entscheidend, wie ist der einfachste Weg dahin. Und wenn ich mir momentan anschaue, wo ist denn der Traffic bei den KI-Generatoren, ist es zum Beispiel so, dass wir auch da eine monopolistische Situation haben. Das heißt, momentan sind es 75%, die bei ChatGPT landen. Deswegen kann ich nur sagen, ich sehe nicht, wie das möglich sein soll, gegen diese Übermacht anzugehen. Und zweitens ist es natürlich so, dass die Plattform auch das Klickverhalten natürlich der Nutzer kennen, ja, und nichts hält sie davon ab, das zum Beispiel miteinander zu kombinieren. Und de facto ist ja jetzt schon die Situation, wenn jetzt Kunden draußen einen Funnel bauen, dass es da jetzt schon ganz verlockende Angebote draußen gibt, wie Google PMax, ja, wo ich dann gar nicht mehr weiß, wie am Ende die Conversion zustande gekommen ist und wo ich eigentlich den Funnel, den ich vor 5 Jahren oder 10 Jahren noch selbst gebaut habe oder wo das Agenturen gemacht haben, wo das im Prinzip durch die Plattform erfolgt. Ne? Das ist eine klassische Agenturleistung, die wird schon jetzt von Plattformen übernommen, und ich glaube, es ist vollkommen offensichtlich, dass natürlich die Möglichkeiten der Plattform, solche Services immer weiter selbst anzubieten, die sind unbegrenzt, ja, weil sie auf allen Feldern riesengroße Skalenvorteile haben, Zugriffsvorteile haben, viel mehr Daten kennen und ich wüsste nicht, wie das möglich sein sollte, da gegenzuhalten.
Und das gilt auch, das ist jetzt vor Weihnachten kein so gut, so positiver Ausblick, aber das gilt auch für die Mediaagenturen.
Ich würde denken, dass das natürlich auch ein Problem ist. Und entscheidend ist am Ende natürlich, dass ich als Monopolist immer die Möglichkeit habe, sag ich mal, unfaire Verhältnisse herzustellen. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, spricht doch in Zukunft wenig dagegen, dass zum Beispiel Kunden auf die Services der Tech-Konzerne dann direkt zugreifen. Und also wenn ich bei den Tech-Konzernen wäre, würde ich versuchen, mir dieses Geschäft zu holen. Und die Äußerungen, die wir ja sehen, wie die von Mark Zuckerberg, zeigt ja auch, dass sie es verstanden haben. Zumal wir uns ja noch eine Sache vor Augen halten müssen. Medienmärkte zeichnen sich dadurch aus, dass sie, sag ich mal, dass sie nicht unbegrenzt wachsen können, ne? Weil die Aufmerksamkeitsressourcen bei den Nutzern sind beschränkt. Also es gibt nur ein bestimmtes, natürlich begrenztes Maß von Aufmerksamkeit, die Menschen haben, die sie Zeit auf Medien verbringen können, und mehr geht eben nicht. Das heißt, wenn ich jetzt mich in die Position der Monopolisten versetze, ist es dann in Zukunft natürlich immer schwieriger, auf der Ebene der Nutzungsdauer ihr Geschäftsmodell auszuweiten. Deswegen muss ich mir natürlich angrenzende Märkte holen. Und da liegt es ja total nahe, dann sich das Agenturgeschäft zu holen, wie Mark Zuckerberg selber sagt.
Und wenn jetzt aber Agenturleute sagen, Mark Zuckerberg kann doch mit dem, was er tut, nie so kreativ sein und auch so tolle Ideen kommen, wie wir das tun. Was würdest du diesen Menschen entgegnen?
Ich würde dem entgegnen, dass es ja gar nicht so sein muss, dass das von einem Tag auf den anderen gestoppt wird. Das heißt, ich würde übrigens auch sagen, natürlich wird es noch Jahre und Jahrzehnte, wird tolle menschliche kreative Ideen geben, ganz tolle Agenturen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht der Punkt. Der entscheidende Punkt ist doch, ob diese Tech-Konzerne quasi die Macht haben, einfach, sag ich mal, über einen bestimmten Zeitraum von mehreren Jahren sich jedes Jahr 10% zum Beispiel oder 15% von diesem Geschäft zu holen. Ja, dann gibt es sicherlich noch sozusagen verbleibende Agentur Geschäftsmodelle da draußen, und die einen werden sich besser schlagen und die anderen weniger, aber eigentlich der Kuchen wird doch immer weiter dann zugunsten der Tech-Konzerne reduzieren.
Was sollten Agenturen tun? Ich darf noch mal hinzufügen, wir zeichnen kurz vor Weihnachten auf. Mach's bitte nicht zu schlimm, ja?
Was heißt, mach's nicht zu schlimm? Die Situation ist die, wie sie ist, und wir können natürlich auch Sachen tun, um das zu ändern. Das heißt, ich verstehe, dass in vielen Feldern nicht klar ist, dass es sich hier um ein politisches Problem handelt, was man nur politisch lösen kann. Und ich glaube, gerade die Agenturszene ist halt sehr unpolitische Szenen, die typischerweise sich nicht dadurch auszeichnen, dass die jetzt quasi gemeinsam demonstrieren gehen für irgendwas, ja. Aber was ich überall draußen erzähle, ist ja, dass eigentlich doch alle Felder durch dieselben Mechanismen hier um die Existenzgrundlage gebracht werden. Das heißt, eigentlich sind doch die Mechanismen der Monopole, das Agenturgeschäft zu zerstören, exakt dasselbe, wie sie zum Beispiel das Geschäftsmodell von Journalismus zerstören, von den Bewegtbild- und Rundfunkanbietern und natürlich am Ende übrigens auch von den Leuten, die Sachen über E-Commerce anbieten. Und deswegen wäre es ja eigentlich total einfach, wenn man sich mit diesen anderen Feldern mal so ein bisschen austauscht, wenn man vielleicht feststellt, ey, ihr habt ja genau dieselben Probleme, diese Monopole sind für euch alle schlecht, lass uns doch mal ein bisschen zusammen schnacken, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Vor allem, weil es ja die werbetreibenden Unternehmen am Ende auch betrifft. Das heißt, die Unternehmen da draußen, die Konsumgüterhersteller, die Automobilhersteller, die Hunderte von Millionen Euro ausgeben für Werbung, die zahlen die Zeche für die Monopole am Ende auch aus ihren Werbebudgets. Und jetzt stellen wir uns nur mal vor, diese Gruppen würden zusammenfinden und würden sagen, hey, das ist eigentlich scheiße, das wollen wir nicht. Und die würden mit dem gleichen Eifer gegen die Monopole demonstrieren, wie wir das mal vor 7 Jahren gegen die Upload-Filter gemacht haben, dann könnten wir diese Probleme leicht ändern.
Oder lösen. Martin, dazu sage ich jetzt einfach nichts mehr, weil wir haben ja da, oder du hast ja doch noch einen optimistischen Abschluss hinbekommen und ich hoffe, dass wir da irgendwas bewirken und nochmal ein großer Kaufhinweis auf deine Bücher. Martin, ich bedanke mich.
Ja, vielen Dank an dich und genau, es liegt an uns. Ja, wir müssen nur mal ein bisschen die Ärmel hochkrempeln. Übrigens, vielleicht noch als letzten Satz. Die meisten Leute in dieser, sag ich mal, Agentur- und Brand-Szene, die sehen sich selber ja als durchaus wirtschaftsliberal. Die müssten ja eine totale Allergie kriegen bei diesen ganzen Monopolen und das müssten gerade wirtschaftsliberale Leute total verstehen und deswegen, was hält uns davon ab? Also warum wollen wir nur die Brotkrumen bekommen, wenn wir doch viel mehr holen könnten, wenn wir die Monopole stürmen? Also machen es wie wollen, nur krasser müssen wir jetzt mal in die Offensive gehen und vom Sofa runter.
Lieber Martin, frohes Fest und frohes Stand dir.
Dir auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.